Als ich meine erste Predigt in diesem Jahr beendet hatte, dachte ich, irgendwie ist nicht so ganz fertig geworden. Kommt euch vielleicht auch manchmal so vor, dass man Dinge ansetzt und irgendwann an einen Punkt kommt, wo man plötzlich nochmal Ideen hat, wie könnte es eigentlich weitergegangen sein. Deshalb möchte ich kurz mit dem Einstieg nochmal der Predigt heute auf die letzte Predigt zurückgreifen. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Aufforderung, die wir in unserer wunderbaren Jahreslosung haben dieses Jahr. Wir leben in einer Zeit, da ist der Friede nicht unbedingt selbstverständlich. Ich hatte es ja letztes Mal so aufgezählt gehabt, wir haben weltweit unheimlich viele Kriege, kriegerische Anlässe, die da sind, und wir leben seit 70 Jahren im Frieden. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Unsere Generation, zu der ich gehöre, hat keinen Krieg erlebt hier in Deutschland. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Nachrichten hört, wenn ihr die Nachrichten seht, in wie viele Situationen, wie viele Ländern Unfriede ist, ja, wo Krieg ist und wo der eine oder andere schon wieder am Zündeln ist, wo man sich fragt, wo wird das jetzt wieder hingehen? Ich denke nur an die Auflösung des Atomwaffenvertrages. Keine Ahnung, wo das Ganze jetzt wieder hinführt, was das für uns als Weltbevölkerung bedeutet. Deshalb ist es absolut keine Situation, wo wir sagen können, der Friede ist da und der bleibt erhalten. Deshalb, wo beginnt der Friede? Der beginnt nicht in den USA, nicht in Russland, nicht in China. Der beginnt ganz schlicht und einfach in deinem und in meinem Herzen. Und wenn da der Friede verankert ist, ich werde im Laufe der Predigt noch darauf eingehen, dann werden wir Dinge erleben, die sind haarsträubend, aber die rauben uns nicht den Frieden. Deshalb, wir müssen selbst dafür sorgen, dass Friede in unserem Herzen ist. Und Jesus gibt uns ja selber ein schönes Beispiel, indem er sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nachzulesen, Johannes 14, Vers 27. Ja, wir haben Frieden. Und wir haben vielleicht auch manchmal nur vermeintlichen Frieden. Und den lässt Jesus uns. Er will uns ja nicht alles wegnehmen. Aber er legt Wert darauf, dass da sein Friede drüber kommt und dass sein Friede, der viel tiefer ist, dass der in unseren Herzen regiert. Du kommst vielleicht manchmal in Zweifel, wie das funktionieren soll. Aber Jesus hat sein Leben für dich gegeben, damit dieser Friede in deinem Herzen Halt hat. Wir sind alle in einem unterschiedlichen Alter, unterschiedlich auch im Glaubensalter. Und ein Vers, den ich an der Stelle gerne habe, Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Denk jetzt bitte nicht an die Waage, auf die du zwischendurch steigst, sondern ganz schlicht und einfach auf das Wesen, das Christus in dir verkörpern möchte. Das soll wachsen, während das, was du vielleicht selber gewesen bist oder auch bist, abnehmen soll. Das ist ein Prozess, durch den wir durchgehen. Ich habe vor kurzer Zeit die Frage gestellt bekommen, wie ist das, wenn ich erlöst bin, ist dann auf einmal alles neu oder wird das neu? Wenn ich eine einzelne Bibelstelle raushole und die falsch deute, dann ist alles von jetzt auf gleich neu. Und dann guckst du in den Spiegel und denkst, huch, da ist ja doch der Alte drin. Da ist doch die Alte drin. So glaube ich, dass unser Leben durch Prozesse durchgeht, die nicht immer nur einfach sind. Ich möchte heute Morgen einen Abschnitt beleuchten und da habe ich ein Thema drüber geschrieben. Was hast du an? Auch hier denke ich nicht an den Spiegel, in den du reinguckst und guckst, ob deine Klamotten jetzt richtig sitzen, sondern das geht tiefer. Ich möchte diesen Abschnitt aus Kolosser 3, Vers 8 bis 17 vorlesen. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib, und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ich möchte diesen Abschnitt in vier Teile aufteilen. Zum einen ablegen, durch wen und für wen, anziehen und festigen. Das sind so die vier Punkte, um die ich mich heute Morgen kümmern möchte. Es sollte jetzt eine Etage weitergehen. Da ist er. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Als ich diese ersten Verse von dem Abschnitt gelesen habe, dachte ich, an was hat Paulus jetzt wohl gedacht? Haben wir Zwiebelmustersystem angezogen? Eine Jacke über die andere drüber? Legt nun ab Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Eins nach dem anderen beiseite legen. Ich denke, wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich gestrickt, auch was diese Themen angeht, die Paulus hier angesprochen hat. Ablegen etwas, was vielleicht ein Stück Charakterzug ist. Da gibt es die Menschen, die schnell aufbrausen und die, wer weiß, wie loslegen können, wenn es darum geht, dass in ihrer Umgebung irgendwas nicht stimmt. Andere können das vielleicht geduldig erleiden. Die verschiedenen Eigenschaften, die hier aufgeführt sind, die sind schon recht heftig. Wer will schon mit einem wütenden Menschen zusammen sein? Wer will mit einem Zornigen zusammen sein, der bei jedem Moment aufbraust? Und Paulus sagt, legt das alles ab. Und ich möchte jetzt gar nicht auf die verschiedenen möglichen Beispiele, die wir täglich erleben, eingehen. Ich möchte gar nicht in die Details an der Stelle reingehen. Ich glaube, da haben wir alle die verschiedensten Situationen im Kopf, wo uns all diese Dinge, wo Paulus sagt, legt die ab, wo wir sie erleben. Ich habe nur einen Punkt, auf den ich hierbei eingehen möchte. Der steht dann im nächsten Vers. Lügt einander nicht an. Ich denke, das ist so ein Beispiel, dass Paulus hier bewusst nochmal extra beleuchtet, weil Lüge kommt schnell über unsere Lippen. Sehe ich euer Nicken, euer ganz vorsichtiges? Lügt einander nicht an. Ich habe die Tage in einem Bericht gesehen gehabt, ganz zufällig dahin geklickt gehabt und der hat mich dann doch ein bisschen festgehalten. Statistisch gesehen lügt jeder Mensch mindestens zweimal am Tag, wenn nicht noch viel, viel öfters, statistisch gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Christen Sie dabei jetzt im Blickfeld hatten, die auch gelogen haben könnten. Und wir gehen ja alle davon aus, dass sie sagen, nee, wir sagen immer die Wahrheit. Wie schnell rutscht uns denn doch mal was über die Lippen, was dann doch nicht der Wahrheit entspricht. Ich möchte ein kleines Beispiel an der Stelle nehmen, was wir im Prinzip das so gut wie jeden Tag erleben, dass wir gefragt werden, wie geht es dir? Ist das so ganz locker vom Hocker, manchmal im Vorbeigehen? Und wie schnell rutscht einem dann raus, gut, und man dreht sich rum und hustet einem dermaßen das Fell voll, dass man denkt, also so gut kann das ja eigentlich gar nicht sein. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie geht es dir, würde ich sagen, nein, mir geht es nicht gut. Irgendwo ist der Hals immer noch belegt, obwohl ich dachte, das wäre auf dem Weg der Besserung. Ich habe mir dann irgendwann angewöhnt zu sagen, durchwachsen. Da ist so eine richtige Bandbreite drin, zwischen gut und vielleicht auch schlecht. Und wer dann Interesse daran hat, wirklich zu wissen, wie es mir geht, weil das ist ja auch häufig mal die Frage, will eigentlich jemand wissen, wie es mir geht, oder will er einfach nur mal gerade Smalltalk machen? Wenn er dann wirklich wissen will, wie es mir geht, dann kann man ja in die Details gehen. Und auch da gibt es ja noch mal die Kurzfassung und noch die Langfassung. Willst du nur wissen, wie es meinem Körper geht, oder willst du auch wissen, wie es meiner Seele geht? Wir können das Thema reichlich weit ausdehnen und feststellen, dass an der Stelle ganz schnell gelogen wird. Und wir uns da auch nicht ganz ausnehmen können. Ich mich auch nicht. Und Paulus fordert uns aber hier heraus, lügt einander nicht an, weil ihr den alten Menschen ausgezogen habt. Ich stelle fest, an der Stelle, manchmal hängen die Klamotten doch noch irgendwo an einem, obwohl man sie ausgezogen haben wollte. Das ist jetzt vielleicht so eine einfache Geschichte. Wie geht's dir? Aber wie viele weitere Geschichten haben wir im Leben, wo es tiefer geht, wo die Wahrheit anders greift und wir sagen ja so schnell und so gerne, Lügen haben kurze Beine. Und das ist ja etwas, was uns schnell einholt. Und einen anderen Spruch, den ich da auch schon mal gehört habe, dass derjenige, der sich regelmäßig angewöhnt hat zu lügen, doch sehr, sehr schlau sein muss. Weil er muss sich ja immer wieder an die Lügen erinnern, die er irgendwann mal ausgesprochen hat, damit er das nicht irgendwo zum Widerspruch bringt. An der Stelle dürfen wir ganz, ganz locker sein. Die Wahrheit sagen. Das ist das, was eigentlich Jesus uns vorgelebt hat. Das ist das, was Jesus von uns erwartet. Weg von dem, was vom alten Menschen an uns klebt. Deshalb legt ab. Und ich glaube, darin dürfen wir den Unterschied machen. Gegenüber den Menschen, der nicht mit Jesus lebt. Dass wir das alte Wesen einschließlich der Lügen ablegen, hinter uns lassen. Und ich sage mir immer dann, wenn jetzt tatsächlich auch selbst so eine lockere Lüge ankommt, wie direkt den Piekser merken müssen, halt, hier war was falsch. Oder wenn du gerade mal so richtig zornig aufbraust, halt, das wolltest du eigentlich abgelegt haben. Aber wir sind leider in der Situation, dass der Feind hinter uns herläuft. Hinterlistig, von hinten kommend, schmeißt er uns die Jacke wieder drüber, die wir eigentlich schon ausgezogen hatten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da aufmerksam sind und auch einfach wissen, weshalb ziehe ich das aus? Weshalb lege ich ab, was da auf mir draufsteckt? Sondern alles in allem Christus. Das ist die Ausrichtung. Ihr macht es nicht für die Gemeinde. Ihr macht es nicht, weil ihr irgendjemanden gefallen wollt, sondern alles in allem soll auf Christus ausgerichtet sein. Er ist es, für den wir unser Leben führen. Wir haben das gerade im Abendmahl so betont gehabt. Jesus ist für uns gekommen, er hat für uns gelitten, hat unsere Schuld auf sich genommen. Und wir lesen in seinem Wort, dass wir das Mahl erst wieder, oder er das Mahl wieder feiert, wenn wir bei ihm sind. Also er bereitet da oben im Himmel ein Hochzeitsmahl vor und wartet darauf, dass wir ihm begegnen. Und dort wird er wieder das Mahl mit uns feiern. Können wir uns das vorstellen? Wie bereiten wir uns darauf vor? Einerseits heißt es hier das Ausziehen. Durch ihn, für ihn ist alles geschaffen. Als vor 44 Jahren meine damalige Braut sich schick machte für die Hochzeit, dann legte sie alles ab, was nicht zum Thema Hochzeit passte. Sie zog sich ein schönes Kleid an und den Anblick, den sie mir dann bot, den werde ich nicht vergessen. Die Frau meines Lebens kommt auf mich zu, hat sich schön gemacht für diesen Tag. Ab dann durften wir gemeinsam durchs Leben gehen. Aber diesen Anblick, den werde ich nicht vergessen. Als meine Frau dann so schön geschmückt auf mich zukam, nicht noch irgendwo eine Schürze für die Vorbereitung der Hochzeitsfeier anhatte, nein, ihr schönes Hochzeitskleid an, den Schleier aufgesetzt, alles schön gemacht. 44 Jahre später ist man halt ein bisschen faltig, ich meine mich dabei, meine Frau natürlich auch. Aber ich vergesse diesen Anblick von damals nicht. Und ich schaue mir auch das Hochzeitsbild von diesem jungen Paar gerne an und denke, die haben geheiratet. Die zwei, der junge Schnösel damals. Worauf will ich raus? Meine Frau hat alles getan, um sich für diesen Tag ganz besonders vorzubereiten, um mir zu gefallen. Und mir hat sie schon gefallen ohne Hochzeitskleid. Aber das war schon mal so ein ganz besonderer Moment gewesen, wo sie dann auf mich zukam. Und diesen Moment will ich eigentlich gar nicht aus dem Kopf kriegen. Jesus als der Bräutigam wartet im Himmel auf seine Braut. Wartet darauf, dass die Braut sich zubereitet, dass die Braut sich die Kleider anzieht oder das Kleid anzieht, was für die Hochzeitsfeier genau das Richtige ist. Und das kriegen wir hier in diesem Abschnitt so schön dargestellt, was wir denn anziehen sollen. So zieht nun an als Auserwählte, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Ich bleibe mal hier stehen. Ich werde jetzt nicht jedes dieser Details so total ausschmücken. Aber wo bleibt unser herzliches Erbarmen, wenn es darum geht, jemand anderem zu helfen? Ich muss auch gerade einen kleinen Einschub machen, dass wir jetzt nicht an der gleichen Stelle sind wie bei dem Zwiebelmuster beim Ablegen. Wir ziehen ein Kleid an, heute Morgen. Ich bin also kein Modedesigner, also ich bin auch kein Schneider, aber versucht mal einfach mitzufolgen und die jetzt vielleicht mehr kreativ sind in ihrem Kopf, das ist ein Kleid mit 5 verschiedenen Stoffen, die wir heute Morgen zusammennähen. Und es wird was ganz Schönes, mindestens in deinem Kopf, in meinem ist es was Schönes. Und das eine, der eine Stoffteil, der eine Stoffballen, den ich da jetzt sehe, ist herzliches Erbarmen. Und das soll in diesem Kleid mit eingewoben sein. Wie gehst du mit deinem Nächsten um, der jetzt gerade so total in der Patsche drinne sitzt? Ich denke dabei nicht unbedingt an den Obdachlosen draußen auf der Straße. Ich bleibe jetzt erstmal in dem Rahmen, in dem du lebst. Der Obdachlose auf der Straße ist für mich nochmal ein separates Thema. Wir sind ganz schnell dabei, wenn wir irgendwo in einer Situation drin sind, wo wir Mitleid vom Nächsten brauchen, dass wir dann irgendwo warten, hoffentlich kommt dann mal was. Hoffentlich kommt dann mal einer auf mich zu mit herzlichem Erbarmen und begegnet mir in meiner Not. Wir sind hier aufgefordert, selber herzliches Erbarmen anzuziehen und zu leben. Das heißt, wir sind hier eher die Gebenden und nicht die Nehmenden. Und das auch so, in dem Bewusstsein, ich bekomme da nichts für wieder. Ich denke gerade an den barmherzigen Samariter, der dort den Zusammengeschlagenen auf der Straße sieht und denkt, dem muss ich helfen, packt ihn, sieht zu, dass er vernünftig versorgt wird, bezahlt für die Versorgung und sagt, und wenn es noch teurer werden würde, dann komm, sag mir Bescheid, damit ich auch das bezahle. Herzliches Erbarmen wurde dort sichtbar. Freundlichkeit. Wie schnell sind wir in unserem eigenen Denken an dem Nächsten vorbeigelaufen, ohne dass wir ihn überhaupt richtig beachtet haben. Hier geht es nicht nur um das Lächeln, was wir gerade mal so über die Lippen bringen und denken, naja, den lächeln wir mal gerade an. Wenn der gerade hinter meinem Rücken ist, dann kann ich das Lächeln ja wieder wegtun. Nein, es geht darum, den Nächsten in Respekt und Wertschätzung zu begegnen, den Nächsten als den Bruder, als die Schwester oder auch als den Nachbarn und Arbeitskollegen im Blickfeld zu haben und ihm Wertschätzung entgegenzubringen. Es gelingt nicht immer leicht. Und wir sind da sehr, sehr unterschiedlich aufgewachsen. Ich habe nicht so in Erinnerung, dass ich mit viel Wertschätzung aufgewachsen bin. Wie war, sagt man da im Schwäbischen, nichts gesagt ist genug gelobt. Das war irgendwo so das, was ich dann irgendwo vielleicht auch erlebt habe. Und da jetzt rauszukommen aus der Schiene und dann Dinge auch im Blickfeld zu haben und zu sagen, ja, hier ist mein Nächster, der hat was gut gemacht, den darf ich auch loben dafür. Freundlichkeit entgegenbringen. Ich glaube, das ist etwas, was uns ganz neu prägen darf, gerade auch in dieser Zeit. Wir haben es vielleicht ganz schnell als amerikanisch abgetan. Die sagen ein schnell I love you und ah, das ist so klasse, dass du hier bist. Und ganz schnell etwas loben, was man vielleicht gar nicht im Blickfeld hat. Nein, es geht darum, den Nächsten wirklich zu sehen, ihn zu wertschätzen. Etwas, was uns vielleicht etwas schwieriger fällt, ist die nächste Eigenschaft, Demut. Demut hat nichts damit zu tun, dass du unterm Teppich herläufst. So habe ich es gelernt. Ja, nicht auffallen, ja, nicht in den Vordergrund kommen, ganz schön still irgendwo an der Ecke sein und vielleicht, wenn du mal aufgefordert wirst, Piep zu sagen, dann sagst du Piep, aber auch ja, nicht mehr. Nein, Demut ist etwas, dass ich mich mit dem Nächsten so verständige, dass ich weiß, einer ordnet sich dem anderen unter. Dann heißt das lange nicht, dass die beide unterm Teppich laufen, sondern dass sie ebenbürtig nebeneinander sind. Und vielleicht gilt es auch manchmal, sich unter das eine oder andere unterzuordnen oder einzuordnen, dabei zu sein, mit dem Nächsten unterwegs zu sein. Manchmal braucht man vielleicht Sanftmut dafür, weil der Nächste doch so total anders ist. Und wenn ich so hier in unsere Gemeinde reinsehe, wie unterschiedlich wir sind. Ich glaube, wir hätten uns nicht alle so ausgesucht, um so miteinander unterwegs zu sein. Ich sprach vor kurzer Zeit mit einem Pastor, wo ich einen Rat wollte, und der meinte dann irgendwann im Gespräch, Arthur, ich glaube zu wissen, warum du gerade mich anrufst. Wir sind so ähnlich, ich tue dir nicht weh. Ist es nicht so, dass wir es gerne machen, dass wir auch auf dieser Schiene laufen, dass wir jemanden fragen, könntest du mir einen Rat geben? Und dann genau den suchen, wo wir genau wissen, der läuft auf der gleichen Wellenlänge. Und nicht gerade den suchen, der uns vielleicht dann nochmal eine Kritik weitergibt, um uns aus dieser Schiene rauszuholen, in der wir uns gerade wohlfühlen. Und das mit sanftmütigem Herzen, das ist nicht immer leicht. Langmut, Geduld ist nicht unbedingt unsere Stärke, jedenfalls nicht unbedingt immer meine. Da gibt es auch Situationen bei mir, wo ich ungeduldig werde. Wer jetzt enger mit mir zusammenarbeitet, weiß, dass ich da schon manchmal vielleicht den Geduldsfaden anderer strapaziere. Aber wie gehe ich denn damit um, wenn etwas nicht ganz so schnell läuft, wie ich das will? Wenn ich die Entwicklung so ist, wie ich es brauche, kriege ich die Langmut hin, um dann im Gleichklang, in Demut mit dem Nächsten unterwegs zu sein? Das empfinde ich, sind so die 5 Stoffarten, die in dieses Kleid reingehören, das wir uns anziehen sollen. Ich sage bewusst Stoffarten, die zusammenkommen. Wir kriegen nämlich noch 2 Fäden dazu geliefert. Ertragt einander. Wenn der Nächste weit genug ist, kann man den ja gut ertragen. Ne? Ertragt den Amerikaner in den USA, der ist weit weg. Aber wie ist es mit dem Bruder, mit der Schwester neben dir, die vielleicht nicht gerade so auf deiner Wellenlänge ist? Absolut anders ist in der Art. ich in meiner ruhigen Art neben jemanden, der ständig aufbraust? Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, den irgendwann auf ein Level zu kriegen, wo wir dann vernünftig miteinander umgehen können. Ich hatte mal eine Situation, die war für mich gar nicht einfach gewesen. Ich musste mit jemandem zusammenarbeiten, der absolut anders war wie ich. Und was absolut schwierig war, mit dem zusammenzukommen, wo ich mich gefragt habe, Herr, wie willst du das machen, dass wir zwei irgendwo zusammenarbeiten können? Und das ging so eine ganze Zeit lang, mehr schlecht als recht. Und dann bekam ich durch einen prophetischen Eindruck, die Person wusste nichts von meiner Situation, gesagt, lieb ihn einfach. Das ist schön gesagt, ne? Du weißt, er ist charakterlich so anders wie ich gestrickt. Wie kriege ich das hin, den jetzt zu lieben? Da gab es ja schon so ein paar Situationen, wo ich mich gefragt habe, wenn die sich wiederholen, wie kriege ich das hingebogen, den trotzdem zu lieben? Ich habe es gemacht. Und wisst ihr, was das Schöne an solchen Situationen ist? Wenn Gott auf der einen Seite sagt, lieb ihn, dann arbeitet er auch an dem anderen Menschen. Und es entstand eine klasse Freundschaft. Und das finde ich immer das Schöne dabei, dass Gott die Dinge verändert und man braucht sich nicht großartig anstrengen. Der Nächste bleibt, wie er ist, ich bleibe, wie ich bin, aber wir verstehen uns, weil die Liebe Christi dazwischen ist. Ertragt einander. Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil dann, wenn ich den Nächsten auch in seiner Art ertragen lerne, dann geht das Miteinander auf eine ganz andere Ebene. Ich habe erlebt, dass so manch eine Person für mich zum Schleifstein wurde. Kennt ihr das? Schleifsteine sind ja für uns schon fast selten geworden. Und ich glaube, dass Gott durch den Nächsten manchmal deine Ecken und Kanten abschleifen möchte. Dich mitformen möchte für die Ewigkeit. Ein weiterer Faden, der hier ganz wichtig ist, vergebt einander. Wenn ich das eben gerade so mit der Lüge angeführt habe, fällt es hier vielleicht ganz, ganz schwer, als Gegenüberpart zu nehmen. Wie schnell passieren Dinge in unserer Umgebung, wo der Nächste nicht mal merkt, dass er was falsch gemacht hat, wo der Nächste nicht mal merkt, dass er sich an dir versündigt hat, dann zu vergeben, vielleicht sogar zu vergeben, ohne dass er überhaupt auf dich zugekommen ist. Nicht nach dem Motto Schwamm drüber. Der Schwamm muss das schon wegwischen können. Weil nur ein Schwamm drauflegen nützt nichts. Oder Gras drüber wachsen lassen. Seid sicher, irgendwann kommt ein Kamel und frisst das Gras weg und dann kommt wieder zum Vorschein, was drunter ist. Wenn aber vergeben wird, dann haben wir die Situation so, was wir heute wieder gefeiert haben, das Blut von Jesus reinigt uns von aller Schuld. Und da, wo wir vergeben, da ist es für ihn doch ganz, ganz, überhaupt kein Problem zu vergeben. Weil wir sind ja aufgefordert zu vergeben, so wie er vergibt. Und niemand von uns möchte mit einer alten Schuld immer und immer wieder belegt sein. Aus meiner Sicht liegt im Vergeben unheimlich viel Heil und Heilung. Ich möchte nicht wissen, wie viele Krankheiten wir mit uns rumschleppen können, wenn wir nicht vergeben. Wenn Dinge auf uns lasten, die unsere Wirbelsäule richtig zusammenziehen. Dass keine Bandscheibe mehr irgendwo dazwischen steckt, die uns irgendwo die Sachen auseinanderziehen. Ich weiß nicht, was es diese Woche bei mir war. Ich habe plötzlich unerklärlicherweise Rückenschmerzen bekommen. Ich habe nicht irgendwo den Punkt erwischen müssen, dass ich sage, da hast du jemanden zu vergeben. Außer vielleicht mir selber, dass ich gewisse Dinge einfach zu viel gemacht habe. Gott sei Dank, sie sind wieder weg. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen mit Rückenleiden rumlaufen. Ich sage das nicht generell, aber wie viele Menschen mit Rückenleiden rumlaufen, weil sie einfach die Last des Nichtvergebens auf sich tragen. Dass sie nicht vergeben können, was da gerade alles passiert ist. Und wenn ich jemandem etwas nachtrage, nachtrage, dann habe ich die Last auf dem Rücken. Der Nächste, der weiß von dieser Last nichts. Der spürt die vielleicht auch gar nicht. Aber wenn ich eine Last nachtrage, eine Schuld nachtrage, habe ich sie auf dem Rücken. Und es ist nicht leichter, als hinzugehen und zu vergeben. Damit ist vielleicht noch nicht all das, was im Umfeld zu regeln ist, geklärt. Aber ich habe die Last los. Und ich könnte jetzt viele Beispiele damit ansetzen, wo ich erlebt habe, wie Vergebung wirklich eine Freiheit und auch Heilung nach sich gezogen hat. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das Kleid, die Stoffe sind zusammengefügt mit den Nähten und oben drüber, legt das Band der Vollkommenheit. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, mir fiel an der Stelle das Wort Schärpe ein. Dass das Band der Liebe wie so eine Schärpe um die Hüfte gelegt wird, vielleicht noch irgendwo die Naht zudeckt oder irgendein Muster noch mal stärker zum Vorschein kommen lässt. Aber über all dem, über diese 5 verschiedenen Stoffarten, soll das Band der Liebe gedeckt werden. Ich habe es gerade gestern noch gehört gehabt, wir sprachen im Gemeindenetzwerk über den Stadiongottesdienst, der letztes Jahr stattgefunden hat und der auch dieses Jahr wieder im August stattfinden soll, dass da Menschen dabei gewesen sind, die bis dahin überhaupt noch keinen freikirchlichen Gottesdienst besucht hatten. Die sind der Einladung gefolgt und kamen, sahen da über 1000 Menschen zusammen. Und die Frage, die dann zurückkam, war die: Wie macht ihr das? Ihr geht so liebevoll miteinander um, obwohl ihr euch nicht kennt. Weil da waren ja über 1000 Leute zusammen gewesen aus verschiedenen Gemeinden. Man kannte sie nicht, aber was den Menschen aufgefallen ist, die das erste Mal in so eine Umgebung reinkamen, war, da wird liebevoll miteinander umgegangen. Obwohl man sich nicht kennt. Andere würden vielleicht sagen, weil man sich nicht kennt. Nein, aber hier kam zum Vorschein, dass die Liebe Christi diese große Menge zusammengebracht hat und dass diese Liebe von Christus in dieser Menge wirksam geworden ist. Ich denke, dass diese verschiedenen Eigenschaften, über die wir eben gesprochen haben, über die ich gesprochen habe, nur dann wirklich wirksam und sichtbar werden, wenn sie von der Liebe getragen sind. Weil alles, was ich so aus mir rausmache, kommt irgendwann an eine Grenze. Aber diese Grenze wird mit der Liebe Christi überwunden. Johannes 13, 35 heißt es: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Merkmal, was über all den Eigenschaften drüber ist. Es bringt nichts, wenn du den Nächsten erträgst, nur weil du denkst, na, ich muss jetzt irgendwo eine Wegstrecke mit denen überwinden. Am Ende wird dann irgendwo die Trennung sein. Aber wenn Liebe dabei ist, dann wirst du diese Wegstrecke gehen und wirst die richtigen Entscheidungen treffen. Was soll das Ganze? Wir ziehen uns sauber, wir ziehen ein schönes Kleid an für die Begegnung mit dem Bräutigam. Für uns Männer vielleicht ein bisschen schlecht zu verstehen, weil wir ziehen uns ja zur Hochzeit den Anzug an. Aber auch wir Männer sind in der Situation, dass wir als Braut Christi dem Bräutigam entgegengeführt werden. Und vielleicht übst du es vielleicht mal mit einem Nachtgewand. Ja, die Frauen, die lachen jetzt, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde es auch nicht üben wollen. Ich warte auf diesen schönen Tag. Und ihr Männer, lasst euch jetzt nicht irgendwo in so ein Ding reinzwängen, wenn ihr da nicht rein wollt. Aber nehmt es einfach in dieser, wie sagte Jan vorhin, dramaturgischen Situation. Zieht dieses Kleid, das der Herr euch gegeben hat, an, um ihm zu begegnen. Noch ein Vers aus Kolosser. Der Friede Gottes, das ist auch aus dem Abschnitt von vorhin, regiere in euren Herzen, Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Bei vielen Situationen, die ich erlebe, frage ich mich immer, ist das jetzt wirklich vom Frieden Gottes regiert worden, was ich tue? Und es gibt immer wieder Situationen, wo ich im Unfrieden aus einer Situation rausgehe. Und da müssen gar nicht mal andere Menschen daran beteiligt sein. Wo ich eine Entscheidung getroffen habe, wo ich denke, war das jetzt wirklich richtig? Gott ist so gnädig, dass er selbst mal falsche Entscheidungen mitstützt und uns irgendwann dann doch wieder auf den richtigen Weg bringt. Aber haben wir es nicht alle schon erlebt, dass dann, wenn wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben, so ein richtig tiefer Friede in uns war? Und wenn die dann noch in der Gruppe getroffen worden ist, dass man sagt, ah, echt klasse, super, der Friede Gottes ist da. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Urtextlich, der Friede Gottes sei Entscheider in deinem Herzen. Entscheide dich, die Dinge abzulegen, die nichts mit ihm zu tun haben, mit dem Bräutigam zu tun haben, auf den wir zugehen. Entscheide dich, das Kleid der Gerechtigkeit, so möchte ich es jetzt nennen, anzuziehen, um dem König, dem Bräutigam zu begegnen. Das ist unsere Entscheidung, uns zuzubereiten auf diesen super Tag, der irgendwann auf uns zukommt. Für den einen früher, für den anderen später. Und die, die früher von uns gehen, tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss, feiern tun wir nachher zusammen. Den Startschuss, den werden wir dann alle gemeinsam erleben. Aber unser Leben hier ist dafür gedacht, dass wir uns auf diesen Tag vorbereiten. Deshalb brauchen wir Festigkeit. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Es nützt nichts, wenn du deine kleine Taschenbibel in der Tasche hast oder eine Bibel-App auf deinem Handy hast. Es nützt erst dann was, wenn du sie liest. Wenn du verinnerlichst das Wort Gottes, wenn du fest wirst darin. Deshalb, da möchte ich euch ermutigen, grabt im Wort Gottes, wie das tägliche Essen und Trinken. Da seid ihr dran, das wollt ihr aufnehmen. Und wer am Abend dann festgestellt hat, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, der wird dann meistens etwas hungrig ins Bett gehen oder sich den Bauch vollknallen. Und wenn du den ganzen Tag nicht dazu gekommen bist, die Bibel zu lesen, dann mach's noch abends. Hau dir abends dein Herz voll mit dem Wort Gottes. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus dabei. Kurze Zusammenfassung. Leg ab, was nichts mit dem Wesen Christi zu tun hat. Lass diese Klamotten liegen und achte darauf, dass der Feind nicht kommt und dir es von hinten wieder draufschmeißt. Hinterlistig, wie er ist, kommt er von hinten. Der hält dir die Sachen nicht von vorne entgegen, wo du direkt siehst, dass es die falschen Klamotten sind. Wir bereiten uns auf die Begegnung mit Jesus, mit dem Bräutigam vor. Und darum geht es. Ich lege ab, damit ich Platz habe für das neue Kleid. Anziehen des neuen Wesens in Jesus. Und das wird dadurch gefestigt, dass ich das Band der Liebe, der Vollkommenheit um mich gewickelt habe und dass ich es im Wort Gottes festige. Nimm das mit in diese Woche, nimm das mit für dein Leben. Ich denke, diesen Abschnitt dürft ihr gerne zu Hause weiterlesen. Kolosser 3 ist ein ganz wichtiger Abschnitt für uns, gerade im täglichen Leben genau das zu tun, damit der Veränderungsprozess, in den Gott uns reinnimmt, dass der wirksam wird. Und Gott möchte uns verändern. Ob wir ganz jung im Glauben sind oder schon alte Hasen sind. Ich glaube, Gott möchte, dass wir so zubereitet sind, dass dann, wenn wir ihm begegnen, dieser Wow-Effekt zum Vorschein kommt, von dem ich vorhin gesprochen habe, als ich an meine Frau denke, vor 44 Jahren. Gott ist gut, glaubt ihr das? Und Gott möchte uns zubereiten und wir brauchen das jetzt nicht irgendwo in eigener Kraft tun. Selbst dieses Suche Frieden und jage ihm nach. Ich glaube, dass es sehr schnell zu sehen, wo Friede ist. Und da, wo Unfriede ist, dass wir schnell hinterher sind, wieder Frieden herzubekommen. Aber ganz wichtig ist es, dass wir es in uns erstmal haben, damit der Nächste davon profitiert. Und er wird davon profitieren, wenn wir uns auf ihn ausrichten.